wir fahren jetzt weiter mit Joel. Was man bisher verstanden haben sollte, ist dieses. Joel 1 und 2 beschreiben den endzeitlichen Angriff der israelfeindlichen Nationen von Norden her am Anfang der großen Drangsalszeit. Das ist der Tag des Herrn. Bei diesem Angriff wird das ganze Land verbrannt und verwüstet. Ich lese noch dazu, Kapitel 1, Vers 19. Zu dir, Herr, rufe ich, denn ein Feuer hat die Auen der Steppe verzehrt und eine Flamme alle Bäume des Feldes versenkt. Durch diese Vernichtung der Vegetation Israels ist es nicht mehr möglich, Speisopfer und Trankopfer herzustellen. Es ist ganz eindrücklich, wie in diesen zwei Kapiteln der Tempel und der Tempeldienst mit ganz spezifischen Ausdrücken dauernd erwähnt wird. Keine Opfer mehr, aber dafür ist es möglich, einfach eine Gebetsbußversammlung auf dem Tempelberg zu halten. Von der haben wir jetzt gelesen. Und nun kommt die Wende im Buch, Kapitel 2, Vers 18. Dann eifert der Herr für sein Land und er hat Mitleid mit seinem Volk. Das führt uns zu dem Thema der Aufbau des Buches. Punkt 4 auf unserem Blatt. Das Buch Joel zerfällt nämlich in zwei Hauptteile. Römisch 1, das geht bis Kapitel 2, Vers 17, vom Anfang bis dahin. Und Römisch 2, Kapitel 2, Vers 18, bis zum Schluss. Den ersten Teil überschreibe ich mit dem Titel Finsternis über Juda und Jerusalem. Die Verwüstung des Landes in der Drangsalszeit. Der zweite Teil Licht über Juda und Jerusalem. Gott greift ein und führt Israel aus der Verzweiflung heraus. Das entspricht eben unserem Kurztitel für das ganze Buch, Aus der Finsternis zum Licht. Und nun schauen wir mal, die Priester beten in 2 Vers 17 am Schluss. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? Und dann kommt Kapitel 2 Vers 18, dann eifert Jahwe für sein Land. Gott, Elohim, ist der Name für Gott als Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Darum schon im ersten Kapitel der Bibel, Gott, und Gott sprach, es werde Licht, ist immer Elohim. Jahwe ist der Gott, der Gottesname, für den Gott, der mit Menschen in ein Bundesverhältnis tritt. Darum hat sich Gott in 2. Mose 3 und 6 Israel gegenüber ganz speziell mit dem Namen Jahwe, der Herr, der Ewige, offenbart. Und nun haben wir hier, sie rufen, wo ist ihr Gott, wo ist ihr Elohim? Dann eifert der Herr, Jahwe, für sein Land. Der Gott, der einmal ein Bündnis eingegangen ist mit Israel, erinnert sich an seine Verheißungen und Versprechungen. Nun, der Name Joel bedeutet, Jahwe ist Gott. Jo ist die Abkürzung für Jahwe. Und El bedeutet, wie Elohim, Gott. Also wir haben hier eine Anspielung auf den Eigennamen des Propheten und genau an dem Punkt, wo die Wende kommt im Buch. Ja? Wo ist ihr Gott? Dann eifert Jahwe für sein Land. Joel. Jahwe ist Gott. Er hat Mitleid mit seinem Volk. Und Jahwe antwortet und spricht zu seinem Volk, Siehe, ich sende euch das Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet. Und ich werde euch nicht mehr zum Hohne machen unter den Nationen. Und ich werde den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn in ein dürres und wüstes Land vertreiben. Seinen Vortrab in das vordere Meer und seinen Nachtrab in das hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen wird sein übler Geruch, weil er Großes getan hat. Gott greift ein und wird diese Armee vernichten. Diese Armee von Norden her. Und er verspricht, dass das Land wieder aufleben wird. Wieder Korn und Most bringen wird. Nicht nur fürs Essen, sondern eben im Blick auch auf den Tempeldienst. Korn für das Speisopfer, Most, also Weinmost, für das Trankopfer. Nun ist noch Folgendes interessant. Die große Drangsal wird 3,5 Jahre dauern. Und während dieser 3,5 Jahre wird es in Israel nicht mehr regnen. Das wird sowieso eine völlige Dürrezeit sein. Offenbarung 11 beschreibt die Zeit, wenn die zwei Zeugen ihren prophetischen Dienst tun werden in Jerusalem während der Drangsal. Und da heißt es, Offenbarung 11, Vers 6, diese haben Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf dass während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und in Vers 3 heißt es, und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben, und sie werden weissagen 1260 Tage mit Sacktuch bekleidet. Das sind genau 3,5 Jahre. Aber Gott verspricht, nach dieser Hungersnot von 3,5 Jahren, dass er ihnen wieder Korn und Most zurückgeben wird. Zunächst wird die Armee zerstört werden. In Daniel 11 wird dieser Feldzug so detailliert beschrieben, dass wir einen Schlachtplan zeichnen könnten. Schlagen wir auf Daniel 11. Vers 40. Hier kommt es darauf an, dass man gut übersetzt. Ich lese nach der alten Elberfelder, die genau so übersetzen würde, an dieser Stelle. Und zur Zeit des Endes, also in der Endzeit, wird der König des Südens, Ägypten, mit ihm zusammenstoßen. Ihm bezieht sich hier auf diesen König, von 36 bis 39, das ist der Antichrist, der falsche Messias in Israel. Also Ägypten wird mit Israel unter dem Antichristen zusammenstoßen. Und dann ist die israelische Armee abgelenkt im Süden und das gibt die Gelegenheit für einen Überraschungsangriff aus dem Norden. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen, mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zirbe. Das ist das schönste Land, das ist Israel, nicht die Schweiz. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entrinnen. Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Interessant, der Überrest aus Juda wird nach Matthäus 24, 15 folgende fliehen, sobald sie das Götzenbild sehen auf dem Tempelplatz. Auf die Berge. Die Berge sind hauptsächlich im Westjordanland. Und dann gehen sie nach Jesaja 16 hinüber nach Moab und werden dort ernährt werden für die 3,5 Jahre. Ausgerechnet Moab, also Mitteljordanien, wird in diesem Angriff verschont werden. Und da haben sie also ein Refugium, eine Zuflucht. Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entrinnen. Und er wird die Schätze, Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen. Und Libyen, und Kusch werden in seinem Gefolge sein. Libyen ist klar, Kusch ist das Land südlich von Ägypten, also Sudan, kann bedeuten bis Äthiopien, Eritrea. Aber interessant ist, der Sudan ist islamisch. Libyen, Sudan wird also verbündet sein mit dem König des Nordens, mit Syrien. Und Syrien kommt also gegen Ägypten. Was geschieht in Ägypten? Aber Gerüchte von Osten und von Norden werden ihn erschrecken. Wenn man von Ägypten in den Norden geht, kommt man nach, kommt man in die EU. Es wird ja so sein, dass nach Daniel 9, Vers 27 zwischen Israel und dem kommenden Diktator des wiedererstandenen Römischen Reiches wird ein Bund bestehen für 7 Jahre. Nach 3,5 Jahren werden die Opfer im Tempel gestoppt werden. Das entspricht genau dem Moment, wenn der Antichrist sein Götzenbild aufstellt in Jerusalem und so den Tempel entweiht. Und dann kommen eben die zweite Hälfte der 7 Jahre, 3,5 Jahre Drangsalszeit. Und nun, wenn der Westen, die EU, mit Israel verbündet ist, unter dem Antichrist, dann müssen sie Militärhilfe leisten. Und jetzt ist Syrien in Ägypten und aus dem Norden kommt nun das Gerücht, sie greifen ein. Da müssen sie ihre Truppen nach Israel verschieben. Wohin? Ja, der Militärhafen, der größte Militärhafen ist in Haifa. Früher war in Joppe, das war südlich von Tel Aviv, aber in moderner Zeit ist der große Hafen in Haifa. Im Hinterland liegt eine große Ebene, so groß wie das Bundesland Bremen, hauptsächlich für Landwirtschaft eingesetztes Gebiet, aber in der Dürrezeit, was soll die Landwirtschaft? Also ideal für einen Großaufmarsch. Können die in Hamagedon, in der Ebene Israel, aufmarschieren. Und ich war gerade vor ein paar Tagen nach dem Karmel und dann habe ich meinen kleinsten Kindern gezeigt, seht ihr dort, den Militärflughafen, einer der größten Militärflughafen in Israel, in der Hamagedon-Ebene, mit Pisten in alle Himmelsrichtungen. Also ideal auch für einen Aufmarsch mit Flugzeugen. Also, das erschreckt den König des Nordens. Jetzt muss er seine Position in Jerusalem, denn es ging ja um die Rückeroberung des Tempelberges, die muss er nun festigen. Und so wird er nach Daniel 11 zurückkehren. Aus Ägypten, lese Daniel 11, 44, aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken, und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu verderben und zu vertilgen. Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer, das ist das Mittelmeer, und dem Berg der heiligen Zierde, das ist der Tempelberg. Also wir können auf der Karte schön einzeichnen, da ist Jerusalem, da ist das Mittelmeer, da in diesem Zwischenbereich wird er seine Armee stationieren. Und nördlich, in Galiläa, in Hamagedon, ist die EU mit ihren Truppen. Funktioniert, ja? Die einen im Süden, die anderen im Norden. Wie? Ja, es ist ja so, dass ich habe gesagt, der König des Nordens ist Großsyrien. Das umfasst also viel mehr, das kann bis nach Pakistan alles umfassen, denn das war das Großsyrien in Daniel 11, ging bis nach Pakistan. Aber die Türkei, das können wir auch offen lassen, ob die zu dem Block oder zu dem Block gehen werden. Oder sogar zu beiden, ja? Das wird also so nicht spezifiziert, aber was klar ist, dass diese beiden Blöcke aufeinander knallen. Also man kann sagen, die islamische Welt wird mit der westlichen Welt zusammenknallen. Und jetzt wird es interessant. Und er wird sein Palastgezelt aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Wie kommt er zum Ende? Nicht das Römische Reich zerschlägt sie, sondern der Herr Jesus kommt wieder. Und das führt uns zu Zacharia 14. Da greifen wir ein bisschen vor in den kleinen Propheten, ja? Ich lese Zacharia 13, Vers 8 schon. Da wird die große Drangsal beschrieben. Und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr, aus dem Land Israel. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist, Hebräisch, Ami, mein Volk. Und es wird sagen, Jahwe ist mein Gott. Merken wir das? Wir können Puzzle um Puzzle zusammenfügen. Das fügen wir mit Hosea zusammen, ja? Und jetzt fügen wir mit Joel noch zusammen, wenn wir weiterfahren. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn. Da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Das alle ist hier gemeint im Sinn von Kapitel 12, Vers 2. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Also, Zacharia 14, Vers 2, und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln, und die Stadt wird eingenommen, und die Häuser werden geplündert, und die Weiber geschändet werden, und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Also wenn der König des Nordens Israel überrennt, wird er Jerusalem erobern. Und dann geht er weiter nach Ägypten, da hört er diese Gerüchte, kommt zurück und wird Jerusalem ein zweites Mal belagern, aber dann kommt es zu Vers 3, hier in Zacharia 14. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten, wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und am Schluss von Vers 5, und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Der Jesus wird also intervenieren und wird den König des Nordens, wird diese Koalition da vernichten. Und das entspricht Daniel 11, Vers 45, er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Und das entspricht Joel 2, ich werde den von Norden kommenden, Joel 2, Vers 20, ich werde den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn hat man sich orientiert am Orient. Ja? Vorne ist der Orient und dann ist hinten der Westen. Und dann versteht man auch, warum es in Hesekiel heißt, vom Süden rechts und vom Norden links. Ja, das sind die Himmelsrichtungen, wie man sich früher am Orient orientiert hat. Also, da ist für jemand, der damals gelebt hat, kein Problem, das vordere Meer, das Mittelmeer, das hintere Meer, das vordere Meer, das tote Meer, das hintere Meer, das Mittelmeer. Und jetzt lese ich weiter, 2 Vers 21. Fürchte dich nicht, Erde oder Land. Frohlocke und freue dich, denn der Herr tut Großes. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Auen der Steppe, denn der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum, der Weinstock geben ihren Ertrag, und ihr, Kinder Zions, frohlockt und freut euch in dem Herrn, eurem Gott. Joel. Haben wir wieder die Anspielung. Denn er gibt euch den Frühregen nach rechtem Maß, und er lässt euch den Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Der Frühregen ist der Regen, der in Israel im Herbst nach dem Laubhüttenfest einsetzt, also ab jetzt. Das, was jetzt runterkommt, das ist Frühregen. Und die Regenzeit in Israel geht ja die ganze Winterzeit hindurch und der Schluss dieser Regenzeit heißt Spätregen. Das ist die letzten Regenschauer vor dem Passafest. Und dann kommt die Ernte. Zuerst die Gerste, und dann im Juni schon die Weizenernte. Also, Früh- und Spätregen, das heißt, die Regenzeit soll wieder kommen. Denn sie war ja 3,5 Jahre nicht mehr. Merken wir, wie das alles schön ineinander sich einfügt. Offenbarung mit Hosea, mit Zacharia, mit Amos. Und wir werden noch mehr sehen. Wir haben ja noch einiges vor. Vers 24. Und die Tennen werden voll Getreide sein und die Kufen überfließen von Most und Öl. Für das Speisopfer und das Dankopfer. Und ich werde euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Mein großes Heer, das ich unter euch gesandt habe. Die Jahre. 3,5 Jahre. Ja? Und ihr werdet essen. Essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn, eures Gottes, wie eine Anspielung auf Joel, preisen, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk, Ami, soll nimmermehr beschämt werden. Und ihr werdet wissen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und keiner sonst. Wieder, Jahwe, euer Gott. Und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden. Und jetzt kommt in den meisten Bibelübersetzungen Kapitel 3. Bei mir geht es eben noch ein bisschen weiter. Aber es steht genau das Gleiche da. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben. Eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Ich unterstreiche das schön und dick und auffällig in eurer Bibel. Und danach wird es geschehen. Wann kommt diese Geistesausgießung? Nicht heute. Und auch nicht seit den 80er Jahren. Hat mit der dritten Welle überhaupt nichts zu tun. Nach der großen Drangsalszeit. Und das ist alles noch nie erfüllt worden. Joel 1 und 2. Das ist alles zukünftig. Und wird alles geschehen nach der Entrückung der Gemeinde. Bei der Entrückung der Gemeinde wird der Heilige Geist, der heute auf Erden wohnt, in der Gemeinde, wird weggehen. Und darum kann er nachher wieder ausgeschüttet werden, ausgegossen werden. Also die Charismatiker bringen den ganzen Heilsplan Gottes durcheinander. Und das ist verheerend. Das ist verheerend. Gerade weil sie die Zeiten durcheinander bringen. Ich möchte das vielleicht noch ein bisschen drastisch zeigen. In 2. Timotheus 2 heißt es von falschen Lehrern, dass sie sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und den Glauben etlicher zerstören. Ja, was haben die gemacht? Die haben einen Durcheinander angestellt in den Heilszeiten. Die Auferstehung, die kommt noch, oder? Aber die ist noch zügig, die ist noch nicht jetzt. Und die haben gesagt, die Auferstehung ist schon geschehen. Aber dieses Durcheinanderbringen von Heilszeiten kann verheerende Auswirkungen haben auf das Glaubensleben der Einzelnen. Und das wird auch hier gemacht, wenn gesagt wird, das ist für unsere heutige Zeit, jetzt müssen wir diese Ausgießung erleben und die kommt jetzt auch oder ist gekommen. Aber hier steht, danach wird es geschehen. Gut, jetzt müssen wir uns auch testen lassen. Ja, halt. Aber in Apostelgeschichte 2 sagt doch Petrus, das sei erfüllt an Pfingsten. Apostelgeschichte 2. Pfingsten, 32 nach Christus, Vers 14. Petrus aber mit den Elfen aufstehend erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Juda und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und nehmt zu Ohren meine Worte. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, 9 Uhr morgens. Und man durfte in Israel kein Frühstück essen und nichts trinken, bevor das Morgenbrandopfer um die dritte Stunde in Jerusalem dargebracht worden war. Erst nachher. Also niemand hat Wein getrunken. Das macht kein Jude zu Tempelzeiten. Man muss warten, bis die dritte Stunde vorüber ist, ja? Normalerweise hat man um 10 Uhr gefrühstückt in Israel, im alten Israel. Es ist die dritte Stunde. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und so weiter. Und dann Vers 19. Und ich werde Wunder geben in dem Himmel oben und Zeichen auf der Erde unten, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Petrus sagt nicht, dies ist die Erfüllung. Oder wie an vielen Stellen im Matthäusevangelium, auf das erfüllt wurde, was durch die Propheten geredet war. Sondern er sagt, dies ist es. Wieso seid ihr so erstaunt über das, die Erscheinung einer Geistesausgießung? Das kennt ihr doch alles von der Bibel her. Das ist genau diese Erscheinung, die ja in Joel beschrieben wird. Aber er sagt nicht, das ist die Erfüllung, sondern er sagt, das ist es. Das ist diese Erscheinung, wie sie in Joel beschrieben war. Wir können also sagen, die Gemeinde hat eine Vorerfüllung von Joel erlebt, aber es gab all diese Verfinsterung der Sonne, Blut und Feuersäule, das gab es alles damals nicht. Ja? Petrus zitiert das alles. Aber er sagt, das ist es, was ihr schon längst kennt und auch erwartet aus den Propheten. Also die Erfüllung wird erst kommen, nach der großen Drangsal, am Anfang des tausendjährigen Reiches, aber die Gemeinde hat eine Vorerfüllung dieses Phänomens erlebt. Ja?
Das ist eine ähnliche Erscheinung, wie es jetzt in Joel beschrieben.
Ja, oder sogar die gleiche. Es ist die gleiche Erscheinung der Geistesausgießung.
Aber ja. Es ist nicht die Erfüllung dieser Prophetie.
Ganz genau, ganz genau. Also sehr wichtig. Und nun wird dann in dem weiteren Vers in Joel gesagt, und ich werde Wunder geben im Himmel und auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Hier wird nochmals Bezug genommen auf diese schrecklichen Ereignisse von Joel 1 und 2. Und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion, wie dieser Tempelberg, in Jerusalem wird Errettung sein. Aber bedeutsam ist, Joel kündigt hier an, dass das Heil sich nicht auf Israel beschränkt, sondern jeder. Und so wird alttestamentlich bereits der Heilsuniversalismus gelehrt. Also dass das Heil allen Menschen, die zum Glauben kommen, zur Bekehrung kommen, aus allen Völkern zukommt. Dieses Wort wird ja im Neuen Testament wiederholt aufgenommen, Apostelgeschichte 2, aber auch in Römer 10, um zu zeigen, dass das Evangelium Bedeutung hat für alle Völker und nicht nur auf ein Volk beschränkt ist. Aber dies ist im Kern, diese Lehre ist im Kern vorbereitet worden im Buch Joel. Nun noch ein paar Bemerkungen zu Kapitel 3. Ich werde übrigens nicht bei allen Propheten so ausführlich sein wie bei Joel. Das war von Anfang an geplant. Keine Angst. Nur noch einer wird so ausführlich sein, das ist Obadja. Aber der ist nur ein Kapitel. Joel 3 bzw. 4. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde. Dieser Ausdruck, in jenen Tagen und zu jener Zeit, ist ein Refrain, der immer und immer wieder kommt in der Bibel, und er bezeichnet speziell die Endzeit. Am Ende der Tage, die letzten Tage, am Ende der Jahre, am Ende der Zeit. Das sind alles refrainartige Ausdrücke, die Bezug haben auf die Zeit, wenn die Welt untergeht. Nein. Wenn das jüdische Volk zurückkehrt ins Land der Väter und der Messias als König der Welt erscheinen wird. Und hier haben wir eine ganz interessante Aussage. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich die Gefangenschaft oder besser übersetzt das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Das Schicksal der Juden war ein furchtbares von fast 2000 Jahren. 13 Millionen Tote unter in dieser Zeit. Von 70
nach Christus bis heute. Durch Verfolgung und durch Krieg und Hass gegen die Juden. Aber dann sagt Gott, es kommt die Zeit, wo er das Schicksal Judas und der Stadt Jerusalems wenden wird. 1967 im Sechstagekrieg wurde die Altstadt und der Tempelberg in israelische Hand überführt. Nach fast 2000 Jahren wird das Schicksal Jerusalems gewendet. Es ist ein Prozess. Man kann sagen, seit der ersten Rückführungswelle 1882, als die ersten Juden kamen aus Russland, zurück ins Land der Väter, da begann sich dieses Schicksal der Juden zu wenden. Es ist ein Prozess, der immer noch anhält. Aber die Stelle hier sagt, diese Zeit, wenn das Schicksal Judas und Jerusalems gewendet wird, das ist die Zeit, wenn Gott die Nation ins Tal Josaphat versammeln wird. Und dann wird er selber da sein, der Messias. Zuerst auf dem Ölberg, Sacharja 14,3, und dann geht er vom Ölberg hinunter ins Tal. Welches Tal? Nein, Jezreel ist das gleiche wie Harmagedon, das ist die Ebene in Galiläa, im Hinterland von Haifa. Das Tal ist das Tal Kidron, oder in 1. Mose wird es genannt, das Tal Shaveh, das ist das Königstal, erklärt Mose. Und in Joel wird es genannt, das Tal Josaphat. Das ist das Gleiche. Ja, und wir haben in Sacharja 14 gelesen, dass die Völker ringsum werden gegen Jerusalem kommen. Und damit werden sie ins Tal Kidron kommen, ins Tal Josaphat. Und dann wird der Herr ausziehen auf den Ölberg und er wird gegen sie kämpfen. Und da lesen wir, also in dieser Zeitperiode, wenn das Schicksal der Juden und Jerusalems gewendet wird, dann geschieht das. Das ist eine wunderbare Stelle, um zu zeigen, wir sind wirklich in der Zeit. Wir können nicht rechnen. Aber was sind schon 120 Jahre im Vergleich zu 2000 Jahren? Das ist eine Endzeitperiode und sie geht noch weiter. Aber uns ist klar, wir leben in der Periode, wenn der Messias kommen wird als König der Welt. Und dann wird er rechnen mit den Völkern über das, was sie Israel angetan haben. Ich werde da selbst mit ihnen rechnen, über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter den Nationen zerstreut haben, vom Jahr 70 an. Und mein Land haben sie geteilt. Wow. Und Gott wird abrechnen, weil sie das Land geteilt haben. Und die letzte Landteilung haben die Völker wann gemacht? November 1947. Da fand der UNO-Teilungsplan statt. Die Abstimmung. Da haben sie das Land nochmals geteilt und wollten nur einen kleinen Teil den Juden geben für einen Staat. Den Rest wollten sie für einen zweiten Palästinenserstaat reservieren. Ja. Und Gott wird abrechnen, weil sie sein Land geteilt haben. Nun, wir können nicht jeden Vers betrachten. Ich möchte noch erwähnen, Vers 9. Ruft dieses aus unter den Nationen, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden, es sollen herankommen und heraufziehen alle Kriegsmänner. Hier werden die Völker rund um Israel aufgerufen, zu dem Kampf gegen Jerusalem zu kommen. Aber dann kommt die Überraschung. Vers 12, die Nationen sollen sich aufmachen und hinabziehen in das Tal Josaphat, denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsum zu richten. Ha, jetzt haben wir wieder eine Bestätigung. Die Völker, die gegen Jerusalem kommen, das sind nicht alle Völker der Welt, wie in so vielen Büchern behauptet wird, sind die Völker von ringsum. Ja, da steht's. Und schließlich Vers 14, Getümmel, Getümmel im Tal der Entscheidung. Denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verhalten ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion. Also der Herr geht hinüber auf den Tempelberg. Zion ist der Tempelberg. Er kommt auf dem Ölberg. Dann wird er sitzen im Tal Josaphat. Und dann geht er rüber auf den Tempelberg, auf Zion. Können wir alles schön nachvollziehen. Der Herr brüllt aus Zion, brüllend wie ein Löwe, heißt das. Und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Feste für die Kinder Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Nochmals eine Anspielung auf Joel. Ein Drittel aus Israel wird überleben, zwei Drittel werden umkommen. Aber dieser Drittel wird umkehren und wird den Herrn erkennen. Und dann möchte ich noch lesen, Vers 18. Es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge von Most triefen und die Hügel von Milch fließen, und alle Bäche Judas werden von Wasser fließen. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen, das Tal Schittim bewässern. Ja, wieso wird es plötzlich wieder so wachsen? Ja, weil die Bäche Judas von Wasser fließen. Warum fließen diese Wadis von Wasser? Weil es wieder regnen wird, nach 3,5 Jahren, ja? Und dann wird noch eine Quelle neu ausbrechen aus dem Tempelberg. Und da haben wir nun die Parallele zu Ezekiel 47, wo der Endzeittempel nach Ezekiel beschrieben wird. Und da heißt es, aus dem Haus des Herrn wird eine Quelle entspringen und die wird dann zu einem Fluss werden. Und dieser Fluss geht hinunter ins Tote Meer und teilt sich, ein anderer Arm geht ins Mittelmeer. Hier steht das Tal Sittim, das Tal Schittim, das ist das Meer, das Tote Meer. Und welche Bäume sieht man da im Toten Meer immer wieder? So ganz die typischen Bäume dort, das ist Akazien, die Akazienbäume. Schittim auf Hebräisch. Darum ist das Tal Schittim. Also sehen wir auch wieder, wie das sich schön vereinigt mit Hesekiel. Es passt alles wie ein Puzzle zusammen. Und dann, Ägypten wird zur Einöde und Edom, Südjordanien, zu einer öden Wüste werden. Wegen der Gewalttat an den Kindern Judas. Weil sie in ihrem Land unschuldiges Blut vergossen haben. Aber Juda soll ewiglich bewohnt werden und Jerusalem von Geschlecht zu Geschlecht. Und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Also die Übersetzung, wie ich sie lese, ist also absolut korrekt nach dem Hebräischen. Falls es bei euch ein bisschen anders klingt. Ich lese nochmals. Und ich werde sie von ihrem Blut reinigen, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. Und der Herr wird in Zion wohnen. Das ist doch ein eigenartiger Vers. Aber denken wir an Matthäus 27, wo das Volk, Vers 24, 25, sagt vor Pilatus, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Die wollten die Verantwortung an dem Tod des Messias auf sich nehmen. Das kann niemand ertragen. Aber Gott sagt, ich werde diese Blutschuld von diesem Volk als Volk einmal wegnehmen, dann. Ich werde sie reinigen von dem Blute, von dem ich sie nicht gereinigt hatte. All die Abertausenden von Juden, die sich in den vergangenen 2000 Jahren bekehrt haben, die sind sofort bei ihrer Bekehrung von diesem Blut gereinigt worden. Aber es wird noch eine nationale Reinigung geben dann. Und so kommt Israel in den vollen Segen des tausendjährigen Reiches. Aus der Finsternis zum Licht. Jetzt gehen wir weiter zu Amos. Ich habe gesagt, wir haben viel Arbeit heute. Ich finde es wichtig, dass man bei jedem Bibelbuch sich wenigstens ein paar Hauptaussagen merkt, die eine praktische Lehre beinhalten. Und so auch für Joel. Erstens, jede Not hat ein Ende. Für Gläubige besteht der gewisse Ausblick auf eine lichte Zukunft. Also auch wenn wir durch Dunkelheit hindurchgehen müssen, wie Israel hindurchgehen wird, aber wir wissen, der Herr führt uns letztendlich in sein Licht. Diese Gewissheit gibt uns Kraft in der Not. Und ein zweiter Punkt, den ich schon erwähnt habe, Gottes Gnade ist weltumspannend. Das haben wir aus Joel 3 gelernt. Ich meine, wenn man für jedes Bibelbuch mindestens zwei so praktische Lehren ableitet, hat man schon über 100 praktische Belehrungen beieinander. Ja? Haben wir noch nicht mal über die einzelnen Verse gepredigt. Nur schon so kann man sehr praktisch werden. Das Buch des Propheten Amos. Vers 1. Worte des Amos, der unter den Hirten von Tekoa war, welche er über Israel geschaut hat. In den Tagen Usias, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes Joas, des Königs von Israel. 2 Jahre vor dem Erdbeben. Wir können also das Buch datieren auf die Zeit Usias, 767 bis 739 vor Christus, und Jerobeam des Zweiten, 782 bis 753. Das Thema kann man mit einem Satz so überschreiben. Eine bevorrechtigte Stellung schützt nicht vor verdienter Strafe. Doch Gottes Gnadenbeschlüsse stehen felsenfest. Etwas ausführlicher, so ein Resümee. Wer Unrecht sät, muss als Folge davon mit Gottes Gericht rechnen. Ob man ein Nachbar des auserwählten Volkes oder mit ihm stammesverwandt ist, ändert daran nichts. Dies gilt auch für das auserwählte Volk selbst. Je größer die Vorrechte, desto größer ist die Verantwortung. Das sündige Versagen des Menschen kann jedoch Gottes Gnadenverheißungen nicht verhindern. Das Kommen des messianischen Reiches mit all seinem Segen steht fest für die Endzeit. Jetzt gehen wir zum Aufbau des Buches. Nach dem einleitenden Vers, den ich jeweils als Titel bezeichne, 1 Vers 1, haben wir zunächst mal einen großen Teil Römisch 1. Im Ganzen gibt es 4 große Teile. Römisch 1, Kapitel 1 und 2 umfasst das. Hier finden wir 8 Gerichtsankündigungen. Und diese habe ich nochmals gruppiert. Zuerst haben wir das Gericht über 3 Nachbarvölker. Aram, Philistäa, Phönizien. Ich lese, Kapitel 1, Vers 3. So spricht der Herr. Wegen 3 Freveltaten von Damaskus und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen. Weil sie Gilead mit eisernen Dreschschlitten gedroschen haben, so werde ich ein Feuer senden in das Haus Hazaels. Und es wird die Paläste Ben-Hadads verzehren. Und ich werde den Riegel von Damaskus zerbrechen und den Bewohner ausrotten aus dem Tal Aven und den, der das Zepter hält, aus Beth-Eden. Und das Volk von Aram oder Syrien wird nach Kir weggeführt werden, spricht der Herr. Also hier geht es um die Aramäer, die Syrer. Damaskus, die Hauptstadt. Es fällt auf, dieser Zahlenspruch, wegen 3 Freveltaten von Damaskus und wegen 4 werde ich es nicht rückgängig machen. Ein Zahlenspruch, das heißt also, dass mit der 4. Freveltat ist das Maß voll, Gott muss nun eingreifen und richten. Solche Zahlensprüche kennen wir zum Beispiel aus Sprüche 30. Ich will das ganz kurz illustrieren. An einem Beispiel, dort gibt es mehrere. Sprüche 30, Vers 18. 3 sind es, die zu wunderbar für mich sind. Und 4, die ich nicht erkenne. Der Weg des Adlers am Himmel und der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres und der Weg eines Mannes zu einer Jungfrau. Das sind 4 Wege, die man einfach nicht verstehen kann. Aber der 4. Weg ist der, der am meisten unverständlich ist. Darum, drei sind es, die zu wunderbar, und vier, die ich nicht verstehe. Also, der Akzent wird dann auf das Letzte gelegt. Der Weg des Adlers am Himmel. Wie ist es möglich, dass ein so schwerer Vogel so majestätisch in der Luft fliegen kann? Natürlich kann man das mit Aerodynamik und so erklären. Das bleibt ein Wunder. Ein Wunder der Physik. Der Weg einer Schlange auf dem Felsen. Wie kann ein Tier, das keine Beine hat und sich nicht mal in den Boden irgendwie einkriechen kann, sich so schnell fortbewegen auf dem Felsen? Das ist ein Wunder. Ein Wunder der Biologie. Und dann der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres. Wie kann ein so schweres Ding auf hoher See schwimmen? Das ist alles erklärbar mit Auftrieb und trotzdem ein Wunder, dass das nicht untergeht. Wieder ein Wunder der Physik. Und dann der Weg eines Mannes zu einer Jungfrau. Wie geschieht das? Das ist verschlungen und geheimnisvoll. Aber das ist das Unverständlichste für Agur. Gut, also das zu den Zahlensprüchen. Drei Freveltaten wegen vier. Jetzt ist das Maß voll. Dann haben wir in Vers 6 wegen drei Freveltaten von Gaza und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen. Gaza, das ist eine der Hauptstädte der Philister im Gazastreifen. Da werden also die Philister hier ins Visier der Prophetie genommen. Vers 9, so spricht der Herr, wegen drei Freveltaten von Tyrus und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen. Tyrus im Libanon, eine Phönizierstadt, hier wird der Libanon ins Visier der Prophetie genommen. Syrien, Philistäa, Phönizien. Jetzt haben wir auf dem Blatt zweitens Gericht über drei stammverwandte Völker. Das waren nur Nachbarvölker. Aber in den weiteren Versen kommt das Gericht über Edom, wieder mit dem Zahlenspruch, drei Freveltaten wegen vier. Edom, Ammon und Moab. Die Edomiter sind die Nachkommen von Esau, dem Bruder Israels, Jakobs. Ammon und Moab waren die zwei Söhne von Lot, einem Neffen Abrahams, des Stammvaters Israels. Also hier haben wir drei stammverwandte Völker, die auch gerichtet werden. Und dann drittens das Gericht über Juda, Kapitel 2, Vers 4 bis 5. Und viertens das Gericht über die 10 Stämme Israels, 2, Vers 6 bis 16. Also wir sehen, es ist ein Vorrecht, ein Nachbar zu sein von einem auserwählten Volk. Aber das macht einen verantwortlich. Mehr verantwortlich als zum Beispiel die Indianer in Südamerika. Ja, denn diese Völker hatten den Kontakt mit dem Volk des Buches. Aber dann gibt es Völker, die hatten sogar noch eine Stammesverwandtschaft mit Israel. Das macht sie noch mehr verantwortlich, weil sie so nahe waren mit Israel, Edom, Ammon und Moab. Und sie sind ihrer Verantwortung nicht nachgekommen und darum kommen sie unter das Gericht Gottes. Aber man muss nicht meinen, nur die anderen. Nein, Juda selbst, Israel selbst, kommt auch unter das Gericht Gottes, wenn sie nicht auf Gottes Wort hören und danach handeln. Jetzt gehen wir zu Römisch 2. Da folgen drei wunderbare Predigten des Amos gegen Israel. Und zwar kann man das schön einteilen. Die erste Predigt, Kapitel 3, beginnt mit "Hört dieses Wort!" Und dann kommt die nächste Predigt, Kapitel 4, Vers 1, "Hört dieses Wort!" Und die nächste Predigt, Kapitel 5, Vers 1, "Hört dieses Wort!" Also wir haben hier eine literarische Markierung, wo man im Text selber erkennen kann, wo wieder ein neuer Abschnitt beginnt. Dann Römisch 3, da haben wir eine Serie von Visionen über das Schicksal Israels. In Kapitel 7 bis 9, Vers 10. Und schließlich der letzte Teil, Kapitel viertens, Römisch 4, Israels herrliche Wiederherstellung, das sind die Schlussverse des Buches. Ich lese Amos 9, Vers 11. An jenem Tag, das ist wieder ein solcher Refrain, der speziell Bezug hat auf die Endzeit. In jenen Tagen und zu jener Zeit, an jenem Tag, werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer aufrichten. Und ich werde sie bauen wie in den Tagen vor Alters. Was ist die Hütte Davids? Das ist die Dynastie, die Königsdynastie, das Königshaus Davids. Gott hat David auserwählt, um der König nach seinem Herzen zu sein über Israel. Und seine Dynastie sollte weiter Könige hervorbringen, bis auf den Messias. Das war ihm verheißen. Der Messias wird von ihm abstammen. Aber die Nachkommen Davids fielen in Götzendienst und das führte zum Ende des Königtums Judas. Das Jahr 586 vor Christus war das schicksalshafte Jahr, in dem Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde, der erste Tempel wurde zerstört und damit war endgültig das Königtum Judas am Ende. Und der letzte König, der direkt von David abstammte, das war Jekonia, der wurde verflucht. In Jeremia 22 am Schluss, im letzten Abschnitt heißt es, Jekonia ist verflucht, weil so ein übler Mensch war. Nie wird von seinem Samen jemand auf dem Thron Davids sitzen. Aus dieser Linie stammt Josef ab. Der Mann der Maria. Der war aus königlichem Geschlecht, über Salomo. Die ganze Königslinie. Bis auf Josef. Aber Josef hätte nie König werden dürfen. Denn er war ein Same Jekonias. Nun verheißt Gott hier den Propheten, die Hütte Davids wird verfallen und völlig kaputt gehen. Aber Gott wird sie aufrichten. Wie geht das? Wie ist das möglich? Der Flug lastet auf der Königslinie. Nun, es ist wunderbar. Maria und Josef haben sich verliebt. Wie es gegangen ist, wissen wir nicht. Das ist zu wunderbar für uns. Der Weg eines Mannes zu einer Jungfrau. Aber das realisierten die gar nicht, dass nebst dem, dass es genau ihren Empfindungen entsprach, dieser Weg, war dahinter ein Heilsplan Gottes. Maria stammte nämlich auch von David ab, aber nicht über die Königslinie, sondern über Nathan, einen Bruder Salomos. Sie wurde die Mutter des Messias. Und so erfüllte sich, der Messias sollte ein Nachkomme, ein Same Davids sein. Aber nicht über Jekonia. Und dadurch, dass Josef Maria geheiratet hatte, wurde er zum juristischen Vater Jesu. Und darum wird das Geschlechtsregister von Josef in Matthäus 1, wird Jesus Christus zugerechnet. Er hat juristisch den Anspruch auf die Linie, ist aber kein Same von Jekonia. Und so kommt er König sein. Er ist das erste Mal gekommen, aber er wurde von der Masse verworfen. Er wird ein zweites Mal kommen und dann erfüllt sich das. An jenem Tag werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer aufrichten. Und ich werde sie bauen wie in den Tagen vor Alters, damit sie den Überrest Edoms und alle die Nationen in Besitz nehmen. So wie das David getan hat. Über welche mein Name genannt werden wird, spricht der Herr, der dieses tut. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da der Pflüger an den Schnitter und der Traubentreter an den Sämann reichen wird. Und die Berge werden träufeln von Most und alle Hügel werden zerfließen. Das haben wir schon in Joel gelesen, ja? Merken wir, wie das schön miteinander zusammengeht. Aber weiter. Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Ah, das kennen wir auch schon. Also Joel 3, ja? Joel 4. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen. Ah, sie werden also einmal nach langer Zeit, werden sie die alttestamentlichen Städte wieder aufbauen. Das ist geschehen. Ab 1882 bis heute ist eine alttestamentliche Stadt nach der anderen aufgerichtet worden und das sind Städte mit pulsierendem Leben heute. Die alttestamentlichen Städte werden aufgerichtet und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken. Ja, israelische Weine sind schon mit internationalen Preisen ausgezeichnet worden. Ist alles genau gekommen. Die Wüste wurde verwandelt in Garten und da wurden viele Rebberge gepflanzt und weiter und deren Wein trinken und Gärten, Fruchtgärten anlegen und deren Frucht essen. Habt ihr schon mal Jaffa-Orangen gegessen? Das ist die Erfüllung. Die machen Plantagen von internationaler Bedeutung, die beliefern sogar die BRD. Und Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Also die endzeitliche Rückkehr ist definitiv. Wenn jemand sagt, die prophetieren über Israels Rückkehr, die haben sich erfüllt, dass die Juden aus Babylon zurückgekehrt sind, dann müsst ihr diese Munition bereit haben. Ja, was steht da? Nicht mehr herausgerissen werden. Die kamen aus Babylon zurück, ja. Dann kam der Messias. Der wurde verworfen und dann kam die größte aller Zerstreuungen in alle Welt. Nicht nur zu einer anderen Nation nach Babylon. In alle 5 Kontinente. Das bezieht sich also hier nicht auf die Rückkehr aus Babylon, sondern das bezieht sich auf die Endzeit. Und diese Rückkehr sehen wir heute. Und das ist die definitive Rückkehr. Dann wollen wir die praktischen Lehren sehen. Was man sät, das muss man ernten. Das sehen wir in Kapitel 1 und 2. Dieser Grundsatz aus Galater 6, 7 bis 8. Ob man ein Nachbar ist, ob man stammesverwandt ist, ob man zum Volk Gottes selbst gehört, was man sät, muss man ernten. Und das können wir eben auch beziehen auf solche, die Nachbarn sind von Gläubigen heute. Diese Nachbarn macht Gott speziell verantwortlich. Und die Verwandtschaft, die nicht gläubig ist, nicht bekehrt ist, ist speziell verantwortlich, weil sie verwandt sind mit wahren Gläubigen. Aber die Gläubigen selber, die macht Gott selber noch mehr verantwortlich, weil sie eine Beziehung zu Gott haben. Zweiter Punkt, je größer das Vorrecht, desto größer die Verantwortung. Kapitel 3, Vers 2. Gott sagt in dieser ersten Predigt, die beginnt mit, hört dieses Wort, nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Darum werde ich alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Also ein Kind Gottes zu sein, macht uns vor Gott ganz speziell verantwortlich. Machen wir Pause.